2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Donnerstag, der 21. November 2019 und heute ja ganz genau 40 Minuten vor 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel Erzgebirge Aue gegen den FC St. Pauli am morgigen Freitagabend. Ja, erst hatten wir die englische Woche, jetzt hatten wir eine zweiwöchige Länderspielpause. So ein bisschen mehr Verteilung wäre schon ziemlich wünschenswert. Aber gut, es ist, wie es ist. Und ja, ich komme gleich zu meinem heutigen Gesprächspartner, der gleichzeitig auch seinen Premierenauftritt hier beim Millern-Ton hat. Ich begrüße Tobias. Moin, Tobias.
Hallo, ein herzliches Moin und ein Glück auf zu euch nach Hamburg.
Ja, genau. Schöne sozusagen Doppelbegrüßung. Tobias, du bist zum ersten Mal bei uns, die Hörerin und ich kenne dich noch gar nicht so gut. Vielleicht erzählst du einfach mal so ein bisschen, wer du bist, was du so machst und warum du Aue-Fan bist.
Alles klar, okay. Also wie gesagt, ich bin Tobias, ich bin 32 Jahre jung, arbeite und wohne gerade in Dresden, arbeite hier als Hochschuldozent und Psychotherapeut, bin aber ursprünglich geboren in Leipzig und schon ab dem Jahre 03/04, also 2003/2004, hat mich der Erzgebirgsvirus praktisch erfasst. Und man wird sich sicherlich fragen, warum es mich denn ausgerechnet jetzt nach Aue verschlägt? Und das hat natürlich verschiedene Gründe. Erstens hat natürlich immer so ein gewisses Underdog-Image. Also ist immer so, okay, das ist die aus Aue, die nimmt man immer nicht so ernst. Und das ist die strukturschwache Region aus dem Osten. Und die zählen immer auch so als der erste Abstiegskandidat. Und das macht das für mich einerseits ganz interessant. Und zum Zweiten macht es mich interessant, dass sie aus ganz, ganz wenig finanziellen Mitteln immer ganz, ganz viel machen. Also sind jetzt in der 14. Saison in der zweiten Bundesliga, sind so mit aktuell der ostdeutsche Verein mit den meisten Zweitligaspielen. Und mir gefällt so einfach dass es so sehr familiär ist, aber auch, dass sie sehr großes Augenmerk auf die Tradition legen, insbesondere auf die Wismut-Tradition. Genau. Und die Verortung im Erzgebirge ist auch immer ganz schön. Also wenn du im Zug ins Erzgebirge fährst, ist es für mich immer so eine Art, ach, jetzt bin ich wieder im schönen Erzgebirge.
Okay, aber wie muss ich mir das vorstellen? Also du bist ja gebürtig aus Leipzig, wohnst in Dresden. Wie kommt man denn dann zum ersten Spiel? Hat man da Freunde, die mitkommen? Kennt man schon welche da? Oder wie war das damals für dich? Also bist du einfach hingefahren?
Nein, also das war damals ein bisschen anders. Also mein Bruder, der heute ja bei Hamburg wohnt, hat mich früher mal mitgenommen zu den Spielen des ersten Erzgebirge Aue. Und ich kann mich erinnern, mein erstes Spiel war so circa 2003. Das war so die erste Zweitliga-Phase. Und da lag in Leipzig so der Fußball komplett nieder. Da hatten halt Sachsen-Leipzig, die halt das Geld für Michael Kölmel hatten, aber trotzdem keinen Erfolg hatten. Und Lokomotive Leipzig, die ich aber aufgrund ihrer doch relativ rechten Gesinnung auch abgelehnt habe. Und nun war dann dieses kleine Aue ins Erzgebirge sozusagen gekommen, also in die zweite Liga. Und wir haben gesagt, komm, wir fahren da jetzt mal hin. Also mein Bruder hat gesagt, bevor die wieder absteigen. Und so sind wir da immer wieder hingefahren, haben teilweise ganz katastrophale Fahrten durch den erzgebirgischen Winter gehabt. Und meine Bruder ist dann weggegangen, auch nach Hamburg. Arbeitet jetzt auch in Hamburg, aber viele seiner Freunde sind geblieben und mit denen fahre ich dann auch immer ins Erzgebirge. Wir treffen uns immer in Chemnitz und machen dann unsere Fahrt ins Erzgebirge rein.
Okay, das heißt, du hast auch eine Dauerkarte oder holst du dir also zu den Spielen dann immer extra eine Karte?
Also ich mache mir immer extra eine Karte, weil ich aktuell ja arbeitstechnisch so stark eingebunden bin, dass ich es leider auch nicht mehr so ganz zu jedem Spiel schaffe. Aber wenn ich wieder mehr Zeit habe und mehr Luft auch habe, dann würde ich mir definitiv auch eine Dauerkarte holen.
Die gibt es da auch noch bei Aue, also bei St. Pauli ist das ja schier unmöglich, eine zu bekommen, wenn man noch keine hat. Ist das bei Aue entspannt oder?
Definitiv. Also du hast da so deine Alteingesessenen und die sitzen auch jedes Jahr auf demselben Platz und da gehen die auch nicht weg von. Also in Aue ist es relativ einfach, eine Dauerkarte zu bekommen und auch, glaube ich, relativ erschwinglich, muss man sagen. Ich glaube, irgendwas mit 350 Ocken, also das ist wirklich sehr machbar.
Ja, okay. Also da kriegt man noch eine Dauerkarte.
Und richtig, genau.
Zwei Fragen habe ich dann noch zu Dresden sozusagen. Also wie lange fährt man dann von Dresden mit der Bahn bis nach Aue?
Also ich fahre meistens die Strecke von Dresden nach Chemnitz, das ist eine Stunde, und von Chemnitz nach Aue sind es meistens nochmal eine anderthalb Stunde, also circa 2,5 Stunden bist du unterwegs.
Ja, okay. Und sag mal, wenn du in Dresden lebst, so wie ich das von außen wahrnehme, gibt es da ja schon eine große Rivalität zwischen Dynamo und Aue, nimmst du das irgendwie wahr so im täglichen Leben oder ist das gar nicht so ein Thema?
Also definitiv ist mir bewusst, ich dürfte jetzt nicht mit einem Aue-Schal durch Dresden laufen. Also das ist nicht zu empfehlen. Na, und du musst mal gucken, wo du dich in Dresden gerade rumtreibst. Also wenn du dich natürlich vor der Hooligan-Kneipe rumtreibst mit einem Aue-Schal, dann musst du relativ flink sein, um da auch wieder wegzukommen.
Ja, das
Und,
ist so das Gleiche, als wenn man mit einem St. Pauli-Schal dann durch die Gegend geht, wahrscheinlich.
Richtig, genau. Also so ein bisschen, also St. Pauli hat in Dresden ja nicht den besten Ruf. Genau, aber was
Das
natürlich, glaube
beruht
ich, eher
auf
dafür.
Gegenseitigkeit natürlich so.
Richtig, genau. Richtig, genau. Und grundsätzlich gesehen, also Dresden ist natürlich klar beherrscht von Dynamo Dresden. Und Dresden zieht natürlich auch aus den ganzen Randgebieten natürlich auch ganz, ganz viele Fans. Also das geht fast bis nach Chemnitz rein und fast bis nach Leipzig rein. Das sind eher die dann nicht zur RB gehen wollen in Leipzig oder so. Die fahren dann eher zu Dynamo Dresden. Na?
Klar.
Genau. Aber eher andersrum ist es, glaube ich, ein bisschen entspannter. Also letztens war ja auch das Sachsen-Derby zwischen Aue und Dresden. Und da hatte ich auch einen Dresden-Kumpel mit dabei. Und der saß auch mit uns auf der Tribüne und ist halt kein einziges Mal angepöbelt worden. Und das war eigentlich alles super, super familiär und super freundschaftlich. Aber andersrum habe ich halt auch schon so Szenen erlebt, dass das auch schon mal andersrum halt auch schief gegangen ist. Insofern ist das Klima manchmal auch ein bisschen anders.
Ja, wie immer im Leben, schau zu, wo du bist gerade, guck dich um, schau, was du anhast und kombiniere das miteinander und zieh daraus deine Schlüsse. Das ist immer der beste Ratgeber im Leben wahrscheinlich, irgendwie
Richtig, genau.
so.
Genau, da hast du absolut recht.
Ja, lass uns doch mal so ein bisschen in das Sportliche einsteigen.
Ja.
Ich habe von außen wahrgenommen, es gab bei euch Anfang der Saison ein Trainerwechsel. Daniel Meyer ist gegangen und ja, so 2 Wochen später kam Dirk Schuster als neuer Trainer.
Ja.
Die Trennung von Daniel Meyer kam mir ein bisschen komisch vor, weil ihr irgendwie eigentlich gut gestartet seid, inklusive DFB-Pokal, habt ihr aus den ersten 4 Spielen 3 Siege geholt.
Richtig,
Kannst
genau.
du was dazu sagen? Wie ist zu diesen, ja, war das eine Entlassung? Ist er freiwillig gegangen? Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Was war da los?
Also, tatsächlich hast du recht, es war ein für Auer Verhältnisse super Saisonstart. Er hat wahnsinnig viel auch in der Saison davor geleistet. Das war eine sichere Saison, hat einen offensiven Spielstil etabliert und hatte wichtige Neuzugänge wie einen Tom Baumgart oder einen Jan Hochscheid geholt. Aber er ist natürlich auch ein sehr eigensinniger bzw. unbequemer Charakter und hat halt auch mehrfach die Clubführung immer wieder öffentlich kritisiert, noch immer wieder Spieler. Also, er sagte zum Beispiel schon vor der Saison zur freien Presse: Ich will nicht bequem sein. Es ist sicherlich leichter, Probleme einfach auch mal weiterlaufen zu lassen, nicht zu sagen und abzuwarten, wie lange man noch Trainer ist. Und das hat er natürlich öffentlich zu einer Zeitung gesagt, die man im Erzgebirge und überregional relativ häufig liest. Und dann hat er sich natürlich auch noch über die Qualität des Stadionsrasens beschwert, hat sich mokiert über die Neuzugänge, die nicht mit ihm abgesprochen worden seien, wie zum Beispiel Marko Mihajlović, wo er behauptet hat, er sei überhaupt gar nicht fit. Und hat sich auch über den Ort des Trainingslagers unzufrieden gezeigt. Und ist dort wohl auch ein paar Mal mit dem starken Mann, mit dem Helge Leonhardt, kollidiert. Und es war dann so eine ganz merkwürdige Geschichte, dass wohl kurz vor dem Bielefeld-Spiel irgendein Familienmitglied von ihm gestorben sei und er freigestellt wurde. Sein Bruder, der aber ebenso Co-Trainer damals war, wurde eben nicht freigestellt. Und das soll dann angeblich so gewesen sein, dass er dann sozusagen nach Bielefeld gefahren ist, sozusagen mit dem ICE nachgereist, die komplette Taktik über den Haufen geworfen hat und Aue das Ding auch relativ offensichtlich verloren hat und noch relativ verdient verloren hat und hat danach halt auch zum Beispiel noch verdiente Spieler von Aue in der Zeitung rund gemacht. Da hat sich über die Laufwege von dem Philipp Riese beschwert und da habe ich mir auch schon gedacht, oh, da wird's wohl ziemlich brennen. Und so ist es dann auch gewesen. Helge Leonhardt soll ihn dann rausgehauen haben, weil soweit mir das bekannt ist, sei er kaum noch zum Training erschienen, sei überwiegend bei sich zu Hause gewesen. Also sei alles vom Co-Trainer gemacht worden. Und er hat sich auch mit wohl Helge Leonhardt überworfen. Und das Schwierige war aber, dass Aue bei sowas keine ja sonderlich gute Kommunikationsweise hat. Also da sagt man trennt sich vorerst von Daniel Meyer und seinem Bruder. Und wenn man das Erzgebirge kennt, das ist ein kleiner dörflicher Verein, da sind natürlich die Spekulationen in Luft geschossen. Und da gab es dann auch die wildesten Theorien, aber ich glaube, so ein bisschen das Problem war, der Daniel Meyer war dem Helge Leonhardt letztlich gesehen auch zu kritisch.
Ja, also das sind wahrscheinlich einige Sachen, aber das ist wahrscheinlich auch das, was dann nachher im Raum bei stehen bleibt. Trennung ist komisch abgelaufen irgendwie, aber das wird es wohl gewesen sein. Obwohl ich sagen muss, vielleicht mit Helge Leonhardt aneinander zu geraten, das spricht ja eher für den Trainer. Ich glaube, ich würde mit dem auch ständig aneinander geraten, so wie der sich öffentlich gibt.
Ja.
Oder also ich sehe den, also weiß ich nicht, schon sehr kritisch irgendwie so. Also ich weiß nicht, sein Bruder ist auch noch im Verein, ne?
Richtig, genau. Der war vorher mal der Präsident, aber zu Helge Leonhardt würde ich schon ganz gerne ein paar Worte noch sagen wollen,
Gerne.
weil ich glaube, der wirkt für Außenstehende sicherlich ein bisschen befremdlich. Und man muss sagen, aus welcher Richtung der ja eigentlich kommt. Das ist ja eigentlich so ein Selfmade-Millionär, der sozusagen mit seinem Bruder ein Erzgebirge tatsächlich auch was wirtschaftlich Florierendes aufgebaut hat. Also der hat hier ja verschiedene Unternehmen aufgebaut. Wenn ich mal ganz kurz gucke, der hat zum Beispiel hat ein Hotel, der verkauft Autos und schafft natürlich auch für Erzgebirge Aue zum Teil einfach auch Geldgeber ran. Und Aue hat ihm wahnsinnig viel zu verdanken, weil er auch wahnsinnig viel Geld reingesteckt hat. Aber Kritiker nennen ihn nicht ganz zu Unrecht den Paten des Erzgebirges, der den Verein gutsherrenartig führe. Also ich sage so, das ist halt ein klassischer Patriarch, so wie früher, der dann so seine große Firma hatte, so seine große Fabrik und da über diese Firma wie so eine Art Gottvater geherrscht hat. Und man muss sagen, jede größere Entscheidung geht praktisch über seinen Tisch. Und er macht damit unglaublich viel Gutes für Aue. Er kann damit auch Spieler holen und Spieler halten, die normalerweise nicht bleiben würden. Also Dimitri Nazarov, einer der besten Spieler dieser Saison, sagte: Ja, ich habe gerade mit unserem Presi gesprochen und ich habe mich entschieden, den Vertrag zu verlängern. Tatsächlich ist es so, Helge Leonhardt ist ein sonderbarer Charakter, was einerseits damit zu tun hat, dass er wohl eine Kampfschwimmerausbildung zu DDR-Zeiten durchlaufen hat, die ja einfach eine Eliteeinheit waren. Und ich glaube, das prägt eine Persönlichkeit stark. Also er hatte immer so seinen Gestus, wo du denkst, das hätte aber auch ein gewisser Herr zwischen 1930 und 1940 mal immer so sagen können. Also so vom Duktus her.
Also genau das wollte ich
Und
mich auch ansprechen. Das ist mir nämlich aufgefallen im Mai, diese Ansprache, ich glaube beim letzten Heimspiel
richtig.
war das, die ja sehr,
Ja.
sehr an so eine Rede längst vergangener Zeiten erinnerte und auch also Duktus und aber auch also quasi Wörter, die er benutzt. Also da scheint er ja doch aus einer gewissen Richtung irgendwie geprägt zu sein. Also das kam mir jedenfalls so vor.
Richtig, richtig, genau. Also diese legendäre Werdet-Mütter-Rede, ich war auch im Stadion und habe mich mit meinem Sitznachbarn verdutzt angeguckt, um es mal sehr diplomatisch auszudrücken. Das war zu Ostern dieses Jahres, das war gegen Greuther Fürth. Und ich glaube, ich nehme mal an, dass er das witzig gemeint hat und da auch vielleicht manchen Geist im Erzgebirge getroffen hat. Ich persönlich fand die Rede ein bisschen befremdlich, weil ich ganz genau wusste, was in der Außendarstellung ankommen wird. Also die Elf Freunde sagen ja nicht für umsonst, über Helge, also die Zeitung Elf Freunde, Helge Leonhardt ist irgendwo zwischen Führer und Autorität. Ja, und das ist so ein bisschen, also der führt diesen Verein. Er sagt, ich führe diesen Verein. Das hört sich also nicht sonderlich demokratisch an. Na, und das wird aber noch so lang gehen, bis er damit Erfolg hat. Denn sobald er denn nämlich keinen Erfolg mehr hat, wird ihm das mächtig auf die Füße fallen.
Gut, da kann man natürlich denken drüber, wie man will. Für so eine strukturschwache Region ist jemand, der da irgendwie das am Laufen hält, jetzt erstmal irgendwie objektiv gesehen natürlich wichtig und gut. Kritisch kann man ihn natürlich, also auf jeden Fall muss man ihn auch, also so in der Außenwahrnehmung kritisch sehen. Also so,
Ja.
ich hätte ungern jemanden an der Spitze meines Vereins, der so auftritt. Also ich kann nachher nochmal das Video einfach mal in den Shownotes verlinken, gibt's auf YouTube, kann sich jeder dann
Genau.
nochmal angucken und denken oder ja, das selbst für sich einschätzen.
Richtig, genau. Aber in dem Kontext würde ich aber schon auch ganz, ganz klar erwähnen wollen, auch wenn der Präsident auch so ein bisschen rechts angehaucht wirkt, ist das als Erzgebirge Aue aber kein rechter Verein. Na, also es
So
ist
nehme ich
das.
den auch nicht wahr, den Verein. Also deswegen habe ich
Na.
jetzt auch nur explizit jetzt den Präsidenten angesprochen, den Verein an
Ja.
sich und auch so wie ich die Leute wahrnehme, die nach Hamburg zu Auswärtsspielen kommen, ist das erstmal jetzt nicht irgendwie was jetzt für mich auffällig wäre oder so. Also
Genau.
das kann man nicht sagen. Das würde ich auch nicht sagen, ne?
Richtig, genau.
Okay. Gut, wir hatten jetzt diesen kleinen Exkurs. Wir waren stehen geblieben ja beim Trainerwechsel. Dirk Schuster ist da, ein eine Person des
Richtig,
Ostfußballs.
genau.
War ja bis auch zuletzt, ich habe gerade die Reportage gesehen über das letzte DDR-Länderspiel in Belgien.
Na?
Und ich glaube, er war da auch im Kader, also bis zum Schluss und war auf jeden Fall Nationalspieler.
Richtig, genau.
Genau. Und ja, erzähl doch mal, wie ist das so mit ihm? Also, man sieht ja irgendwie, die Hinserie bis jetzt ist sportlich ziemlich erfolgreich bei uns. Entschuldigung, bei uns auch. Nee, bei uns, bei euch meinte ich natürlich. Was macht er denn vielleicht auch anders als Daniel Mayer? Oder wie ist der als Trainer? Also, zuletzt ist er mir in Erinnerung geblieben bei Darmstadt, wo er halt einen ganz hässlichen Fußball hat spielen lassen. Wie ist das denn so bei euch?
Also tatsächlich gesehen ist es so, dass Dirk Schuster mal ein relativ erfahrener Trainer ist, was ungewöhnlich war für die letzten Jahre in Aue. Da waren ja immer relativ unerfahrene Trainer und er präferiert einen eher defensiven Fußball. Also primär spielt er ja einen 4-2-3-1 und als jemand, wo ich sehe, Aue spielt defensiver, spielt aggressiveres Pressing. Also das sind eher Kampfspiele, die weniger über eine spielerische Note kommen in meiner Wahrnehmung. Und ich bin mir nicht so sicher. Also unter Daniel Mayer, da haben wir auch mal hoch verloren, aber nach vorne ist irgendwie immer was gegangen. Und aktuell habe ich da noch einen gewissen Zweifel dran, ob das jemand ist, der mit Aue sozusagen auf Dauer Erfolg haben kann. Die Saison, die wird er gut durchkommen, weil er aber auch noch auf einen guten Vorbau trifft von Daniel Mayer. Aber ob der langfristig Erfolg ist, also ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich denke, aktuell sehe ich, oder würde man sagen, aktuell bin ich da nur vorsichtig optimistisch.
Also ich finde das nämlich auch, weil Aue hat eigentlich von den Vereinen, die man eher jedes Jahr eher der Tabellenregion weiter unten zuordnet, eigentlich doch immer einen sehr ansehnlichen Fußball gespielt, fand ich. Also
Ja,
technisch auch. Also mit schnellen, flachen Pässen nach vorne und so weiter. Das war was, also das sah schon ziemlich gut aus und das würde man jetzt eher, also nicht so einem, ja, Verein, der eher um Abstieg mitspielt, zutrauen. Und Dirk Schuster ist ja eigentlich, also so wie ich ihn wahrnehme, aus Darmstadt halt eher wirklich dafür bekannt, also ein Spiel zerstören zu wollen. Und
richtig genau.
Möglichst, also ein 1-0 ist halt das, was er erreichen will eigentlich, im Endeffekt, ne? Also
Richtig.
ein 1-0-Sieg so, ne?
Richtig genau. Genau. Und das ist so ein bisschen, also er wird jetzt Aue nicht in die fußballerisch früheren Zeiten zurückführen, in die frühen der 2000er, wo Aue praktisch bloß noch einen Kick and Rush gespielt hat. Also zerstören und vorne irgendwie den Ball rein. Aber naja, wie soll ich das sagen? Also das, was ich gesehen habe, fand ich nicht schlecht, aber wir haben deutliche Schwächen aufgebaut. Also wo man sagen, wir sind deutlich standardschwächer geworden. Wir kriegen in den letzten 15 Minuten sehr viele Gegentore und ja, und generell hab ich ein Stück weit auch den Eindruck, dass die defensive Kopfballstärke ein Stück weit auch nachgelassen hat,
Ja.
obwohl Aue ja generell eine relativ kleine Mannschaft schon seit Jahren ist.
Also wenn ihr in der letzten Viertelstunde viele Gegentore bekommt, das ist bei uns ja genauso. Das heißt ja wahrscheinlich, dass es bis zur 75.00 steht und das Spiel endet nachher 2-2 oder so. Könnte ich mir vorstellen,
Richtig.
wenn das denn so ist.
Richtig,
Aber
genau.
ich weiß gar nicht, ob ihr auf 2 Tore kommt, denn euer wichtigster Spieler, Philipp Hochscheid, fehlt, ne?
Jan Hofscheid, Jan Hofscheid.
Entschuldigung, Jan Hochscheid fehlt, genau.
Genau.
Der ist hat aktuell 4 Tore, 2 Vorlagen, 6 Scorerpunkte insgesamt, ist aber
Ja.
in Karlsruhe vom Platz geflogen, ne?
Ja, genau. Und auch nicht ganz zu Unrecht, wohlgemerkt. Also der ist zwar weggerutscht und aber trifft ihn halt voll mit offener Sohle und insofern, ja. Also es ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr fairer, ein sehr, sehr kluger Spieler. Ist jetzt passiert, wir müssten die nächsten 2 Spiele ohne ihn auskommen. Und ja, also Jan Hochscheid ist ja neben Martin Mendl für mich einer der besten Spieler in diesem Verein. Ich bin aber vorsichtig optimistisch, denn wir haben in diesem Jahr erstens sehr, sehr viele Torschützen, also Dimitri Nazarov mit 5, Pascal Testroh 3, Florian Krüger 2 und Tom Baumgart. Und nicht zu vergessen ist, dass zum Beispiel auch ein Florian Krüger die Position genauso spielen kann. Das ist ein 19-jähriger Junge oder 20, der einen unglaublich guten Pass hat und ein unglaublich gutes Auge. So ein bisschen wie sozusagen der junge Jan Hochscheid. Aber tatsächlich ohne Jan Hochscheid dürfte es bedeutend schwerer werden. Hast du recht.
Ja, gut, klar. Nazarov, Testroh sind ja auch bekannte Namen in der zweiten Liga. Muss man auch immer vor Angst haben, das ist ganz klar. Vor allen Dingen auch, wenn man mal guckt, wie so die Statistik ist. Also jetzt für uns aus unserer Sicht nicht ganz so schlimm wie gegen Heidenheim, aber schon doch auch sehr desaströs, was wir gegen euch in den letzten Jahren gespielt haben. Da war immer nicht so sehr viel zu holen. Ich glaube, jetzt übergreifend sind das schon wieder, weiß ich nicht, 5, 6 Spiele, die wir nicht gegen euch gewonnen haben.
Ja.
Und insgesamt ist das wohl so, ihr habt ja 10 Siege, 5 Unentschieden, 2 Niederlagen, die wir da als ja, Bilanz in der zweiten Liga haben. Das spricht schon sehr stark für euch. Was eigentlich noch
Ja.
viel stärker für euch spricht in diesem Spiel ist, dass ihr zu Hause bisher kein Spiel verloren habt, also 4
Ja.
Siege, 2 Unentschieden und wir genau andersherum bisher 2 Unentschieden auswärts und 4 Niederlagen.
Richtig, genau.
Das spricht jetzt erstmal nicht sozusagen dafür, dass wir da was holen, aber ich glaube, das ist vielleicht sogar die Chance, das einfach mal zu drehen. Also irgendwann werdet ihr die erste Niederlage zu Hause haben. Das lässt sich in der zweiten Liga gar nicht vermeiden. Und wir werden auch irgendwann mal, zumal wir halt auswärts auch immer recht knappe Ergebnisse hatten, wo wir durchaus hätten auch mal gewinnen oder zweimal gewinnen können. Wäre das jetzt so ein Spiel für mich, so wie ich das gesehen habe mit der Bilanz, da wären wir jetzt mal fällig, finde ich.
Das stimmt, ja, da hast du recht, aber ich denke, der Punkt, der gegen St. Pauli spricht, dass ja 15 Spieler verletzt sind, also auch wichtige Spieler verletzt sind.
Ja, völlig richtig, genau.
Ja,
Also das
und
ist
also.
ja bei uns ein Dauerzustand. Also das variiert ja eigentlich immer so, sag ich mal. Also 15 ist ja schon wieder ein sehr hoher Wert. Wenn man mal Luhukays Aussagen sieht, der auch nur noch mit dem Kopf schütteln kann, der sagt ja selbst, also ich bin hier irgendwie angetreten im April und da war die Verletztenliste schon sehr hoch und ich dachte eigentlich, ich könnte das stabilisieren und es ist noch mal schlimmer geworden. Also es gibt anscheinend Sachen, die er nicht beeinflussen kann.
Ja.
Also ja, wir haben sehr anfällige Spieler, also sehr anfällig für Verletzungen. Das ja ist so. Ich mag die jetzt auch gar nicht alle aufzählen. Also ich glaube, die wichtigsten, wahrscheinlich wird Mölle-Daly morgen nicht spielen. Hat sich
Guter Mann.
ein super guter Mann, einer der besten Mittelfeldspieler der zweiten Liga. Hat Oberschenkelprobleme nach seinem Länderspieleinsätzen. James Lawrence, Glückwunsch. Hat sich mit Wales für die EM qualifiziert, aber kam wieder und hat ununterbrochen, musste sich übergeben. Da weiß keiner genau, was der eigentlich hat. Und zudem, ja, Oberschenkelprobleme bei Diamantakos, der auch nicht spielen wird, eigentlich unser wichtigster Stürmer. Und so weiter und so fort. Puballa ist irgendwie, hat
Ja.
den Ball ins Gesicht bekommen im Training, hatte einen Knockout, einen Blackout und ist dann aufs Knie gefallen, hat sich das Knie
Ja.
verletzt. Also das sind auch Sachen, das kannst du dir ja nicht ausdenken eigentlich. Also, ja, wir mögen die gar nicht alle aufzählen. Wichtig ist, wer da auf dem Platz steht am Freitag aber das ist wieder so eine Geschichte, da ist Duhukay, finde ich, auch gut, mit so einer Situation dann dort doch irgendwie umzugehen und dann doch die bestmögliche Taktik mit dem Spielermaterial zu besetzen, die es da gibt. Also da vertraue ich ihm auch, dass er da morgen nichts auf dem Platz taktisch bringt, was nicht zu den Spielern passt. Insofern muss man mal gucken. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht mal Henk Fehrmann von Anfang an jetzt vielleicht reinkommt, was eine ganz andere Spielweise bedingt, als wenn halt Diamantakos spielt. Da bin ich mal gespannt. Flum fällt auch noch aus, der jetzt auch ja die letzten Spiele gespielt hat, also als Sechser im defensiven Mittelfeld. Insofern,
Genau.
da können wir sehr, sehr gespannt sein, was da morgen Abend auf dem Platz steht. Und da wird es bestimmt auch wieder die ein oder andere Überraschung, ja, vielleicht geben. Vielleicht Spieler, die schon lange nicht mehr auf dem Zettel waren, wie zum Beispiel auch Jakub Bednarek zum Beispiel, der jetzt gar nicht unbedingt da im Fokus ist. Sowas kann alles passieren. Schauen wir mal.
Aber für wen ich wirklich Respekt habe, das ist Marvin Knoll, die Nummer 5 aus eurem defensiven Mittelfeld, der ja nun echt eine Waffe so bei den Standards einfach auch ist.
Ja, also da wäre auch tatsächlich mal wieder ein Freistoßtor wirklich fällig. Also was Ecken betrifft, jetzt eher nicht so gut irgendwie und auch lange kein Freistoß mehr direkt verwandelt. Und ja, also ja, ich glaube ja auch, Luukay wünscht sich von ihm, wenn man das so wahrnimmt, mehr solider Qualitäten und kitzelt halt seine Leistungsträger halt auch. Und ich hoffe, er hat ihn richtig gekitzelt, sodass er, also ich denke mal, der wird morgen spielen. Weil, wie
Ja.
gesagt, die Optionen fehlen. War jetzt auch nicht immer Stamm, die letzten Spiele. Und ja, schauen wir mal. Also, ja, vielleicht geht er auch wieder zurück in die Innenverteidigung. Da wissen wir auch noch nicht, wie das da so aussieht. Also, Ziereis scheint fit zu sein. Toi, 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 dreimal auf Holz geklopft, der ja auch sehr verletzungsanfällig ist. Genau. Und insofern, ja, schauen wir mal, was, also, ja, wahrscheinlich Olsen, Östigard in der Abwehr, Ziereis, auf links wird dann die Geschichte sein. Also, Tja, vielleicht kriegt er vielleicht sogar mal so einen Hornschuh. Der müsste fit sein, hoffe ich jedenfalls. Vielleicht mal Hornschuh auf links, die Chance oder so. Muss man mal gucken. Ja.
Also was ich definitiv allen St. Pauli-Fans versprechen kann, es wird morgen, erstens gibt es in Aue Essen den legendären Nudeltopf. Schon allein den lohnt es wirklich
Keine
zu kommen.
Aue-Folge ohne Nudeltopf. Da ist er wieder.
Genau, der goldene Nudeltopf. Und zum Zweiten kann ich auch noch den St. Pauli-Fans versprechen, es wird, glaube ich, morgen ein sehr unangenehmes Spiel werden. Also Aue ist zu Hause ganz unangenehm zu bespielen. Die sind wahnsinnig lauf- und zweikampfstark. Und die Nutzen, die sind einfach auch eine eingespielte Mannschaft. Ja, und ich denke, das wird für St. Pauli morgen ganz, ganz schwer. Ich glaube, wer aber gerne von euch gegen uns trifft, ist zum Beispiel Boris Tatschi oder Taski. Das heißt, glaube ich, wirklich, der trifft auch ganz gerne gegen uns. Und aber ich glaube, es wird morgen ein sehr intensives und kampfbetontes Spiel in einem hitzigen Stadion werden.
Ja, klar, also darauf kann man sich ja einstellen, irgendwie Flutlichtspiel und in Aue, wie gesagt, da ja, spielt man nicht gern. Ich habe ja irgendwie eines der interessantesten Spiele, die ich diese Saison wahrgenommen habe, war ja euer 4-3-Sieg gegen Nürnberg. Da war ja
Ja.
Halligalli sozusagen,
Ja.
als neutraler Zuschauer. Und natürlich, wenn man Aue-Fan ist mit dem Endergebnis, das war schon ein Kracher, was da, das ging ja in den letzten Minuten rauf und runter, Elfmeter
Genau.
verschossen, Elfmeter reingemacht und hast du nicht
Genau.
gesehen, ne?
Genau. Ich war im Stadion im Spiel. Also für mich persönlich, also es ist vielleicht nicht übertreiben, aber für mich persönlich war es echt ein Jahrhundertspiel. Sowas habe ich noch nie erlebt. Und man sagt in Aue, man braucht, wenn man zu Aue fährt, immer Herztropfen. Und aber diesmal habe ich gedacht, ich muss die mir gleich intravenös setzen, weil es echt unglaublich war. Also so ein bisschen, die kriegen, also für mich war es das krasseste und einschneidendste Erlebnis, also fußballtechnisch dieses Jahr, als Martin Menne, glaube ich, zum zweiten Mal in seiner gesamten Profikarriere diesen Elfmeter hält. Na, also da lagen sich wildfremde Menschen in den Armen. Also es war, also so wie halt Fußball auch sein sollte.
Ja, so sah das da auch aus. Also ja, wahnsinniges Spiel. Wer das nochmal in die Hände kriegt in der Zusammenfassung, soll das bitte nochmal gucken. Vielleicht finde ich das auf YouTube, dann packe ich es mal mit rein in die Shownotes. Das war
Genau.
echt ein Kracher. Ja, sag mal, ich habe schon lange nicht mehr getippt. Gib doch mal einen Tipp ab für morgen.
Ich sage, also nachdem ich mir alles zusammengerechnet hatte, also ich glaube, es wird ein 3:1 werden für Aue.
3 zu 1 für Aue, okay. Ich sage ein 3 zu 2 für St. Pauli.
Okay, optimistisch, optimistisch.
Optimistisch, optimistisch, weil alles spricht gegen uns. Das hört sich super gut an. Gute Konstellation.
Genau,
Genau.
genau.
Ja.
Die Underdogs praktisch unter sich.
Ja,
Genau.
genau. Sag mal, hier Nudeltopf. Hatten wir gerade, was ist denn, also der Auswärtsblock ist so gut wie ausverkauft, gibt wohl noch ein paar Karten an der Tageskasse morgen Abend. Da sollte man sich
Ja.
ranhalten. Wenn ich aus Hamburg nach Aue komme, was ich nicht tue, weil ich übrigens, ach nebenbei, ich bin das ganze Wochenende in Berlin. Wer also morgen Abend im Oberbaumeck das Spiel Aue gegen St. Pauli guckt, kann mit mir zusammen oder mit mir ein Bier trinken oder mir am besten eins ausgeben. Ich werde in Berlin sein, weil ich am Samstag das Spiel Union gegen Gladbach gucken werde. Und
Schön.
auf Einladung von Tim Pritlove, darauf freue ich mich schon. Wie gesagt, morgen Abend bin ich aber erstmal im Oberbaumeck, um natürlich meine Mannschaft zu sehen. Und wer da ist, kann gern vorbeikommen. Also, wenn ich als Hamburger nach Aue fahre, ja, wie ist das, wenn ich jetzt, sagen wir mal, mit dem Bus, einem Kleinbus, mit dem PKW komme, wie ist das mit Parken da, wie ist es mit Verköstigung, muss ich auf irgendwas achten oder?
Nee, also grundsätzlich gesehen mit Parken ist rund um das Stadion relativ schwierig. Also da gibt es immer so eine Tankstelle, wo man sich hinstellen kann. Da muss man aber relativ früh da sein. Es gibt Gästeparkplätze, die sind ein bisschen außerhalb, da musst du ein bisschen laufen, wirst du von der Polizei hingeführt, gegebenenfalls. Und aber du findest in Aue, findest du irgendwas zum Parken. Die Aue-Fans sind in aller Regel entspannte Zeitgenossen. Also das heißt, in der Regel wird man nicht bepöbelt. Also Idioten gibt es natürlich überall. Verköstigung ist natürlich reichlich vorhanden. Neben dem legendären Nudeltopf gibt es auch andere Sachen, die dem Nicht-Veganer zusprechen. Also wer vegan ist und in Aue was essen möchte im Stadion, für den sieht es leider schlecht aus. Und was muss man leider so sagen? Und grundsätzlich gesehen, dort gibt es halt das Standardprogramm. Es heißt, es wird Bier geben, es wird aber auch Glühwein geben, den man in Aue auch unbedingt mal getrunken haben sollte.
Okay. Sag mal, den der Nudeltopf, ne? Ihr habt doch den Caterer mal gewechselt. Ist der immer noch so gut wie früher? Ich habe gehört, so einige haben da gesagt, das ist gar nicht mehr so doll irgendwie. Oder habe ich das falsch verstanden?
Naja, also ich persönlich würde sagen, der Nudeltopf, ich hoffe, ich mache mich jetzt nicht allzu unbeliebt, lebt eigentlich praktisch bloß noch von seinem nostalgischen Wert.
Das sagen die meisten Menschen nämlich auch, mit denen ich mal darüber gesprochen habe.
Genau, aber trotzdem, also ich werd ihn mir trotzdem holen, einfach der Tradition wegen.
Okay, ja. Wie gesagt, es gibt auch keine Folge hier beim Millerton, wo wir den Nudeltopf nicht erwähnen, weil es halt irgendwie auch ein bisschen Kulturgut ist und das immer wiederum die Folgen begleitet. Gut, Tobias, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Ansonsten könnten wir so langsam zum Schluss kommen. Wir haben eigentlich relativ viel besprochen.
Also ich kann sagen, dass ich mich auf das Spiel immer eigentlich ganz doll freue. Also ich bin auch bei nahezu jedem Auswärtsspiel in St. Pauli dabei. Wie gesagt, mein Bruder wohnt ja jetzt bei Hamburg und ich mag St. Pauli als Verein wahnsinnig sehr. Es hat ein wunderschönes Stadion, ist ja auch wunderbar gelegen mit diesem Dauerjahrmarkt. Und ich persönlich habe immer nur sehr angenehme Erfahrungen mit St. Paulianern gemacht. Also ja. bin nie angepöbelt worden und da trinkt man Bier zusammen und das ist echt, ich finde das immer sehr, sehr angenehm. Und ich werde auch in der Rückrunde auch wieder bei St. Pauli aufschlagen.
Okay, dir ist aber schon klar, dass der Jahrmarkt, also der Dom, nicht immer ist, ne? Auch wenn der sehr oft ist.
Also tatsächlich.
Du bist immer da, wenn der ist wahrscheinlich, ne?
Richtig, genau. Und deswegen wirkt das auf mich subjektiv so, als wäre der immer.
Ja, stimmt. Also er ist dreimal im Jahr für 4 Wochen jeweils. Aber das, wie gesagt, wenn man dreimal im Jahr zu den falschen Zeitpunkten da ist, kann man das so wahrnehmen. Das ist allerdings richtig. Momentan ist er ja auch wieder, ne?
Genau.
Und, es gibt immer den Frühjahrs-, den Sommer- und den Weihnachts-Winter-, Winterdom, halt diese drei Male, ne?
Richtig, genau. Also, das wusste ich nicht. Gut, dass du mir
nicht, dass du mir nicht, das dass du enttäuscht sagst. Bist beim nächsten Mal, dass da wieder gebaut wird und du dich wunderst, dass sie da Bomben entschärfen. wenn nämlich nicht gerade Dom ist, dann stehen überall Schilder, hier bloß nicht lang gehen, hier werden gerade Bomben entschärft. Wenn aber Dom ist, scheint das nicht so eine große Rolle zu spielen.
Oha.
Ja, also das nur mal so nebenbei.
Ich vermute mal, der Dom, der wird dann einfach die Bomben dann einfach auch stillstellen.
Ja, vermutlich, ja. Genau. Ja, wir sprechen ja Montag gleich wieder miteinander über das Spiel. Dazu hole ich Bjarne, St. Pauli-Fan, der ja als St. Pauli-Fan nach Aue reist. Das heißt, du und er, ihr werdet beide im Stadion sein. Mhm. Ihr könnt darüber sprechen. Ich werde es am Fernsehgerät sehen und so kriegen wir zu dritt, glaube ich, eine ganz gute Übersicht, was da beim Spiel gelaufen ist am Freitag.
Genau, alles klar.
Gut, Tobias,
da freue ich mich sehr drauf.
Ja, recht vielen Dank für deine Zeit heute Abend und also jetzt nicht viel Glück und alles Gute für morgen, aber hab irgendwie für dich eine gute Zeit, so vielleicht.
Genau, das wünsche ich allen St. Pauli-Fans natürlich auch.
Danke, alles klar. Genau, und den Auswärtsfahrerinnen, den wünsche ich morgen dann ein schönes Spiel, ein erfolgreiches hoffentlich aus unserer Sicht und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, Forza und macht's gut. Bis dann, ciao, ciao.
Ciao, ciao.